Ich möchte heute mit uns ein bestimmtes Thema anschauen, nicht zuerst einen Text, sondern ein Thema vom Neuen Testament her erarbeiten. Ein Thema, das mich über die Bibelschulzeit sehr geprägt hat, das mich viel beschäftigt hat. Und ich denke, das ein grundlegendes Thema ist, weil die Beantwortung von der Frage, die ich gleich stellen werde, hat Auswirkungen auf mein Leben als Christ, hat Auswirkungen darauf, wie ich den Herrn Jesus verstehe, hat Auswirkungen darauf, was der Herr Jesus am Kreuz erwirkt hat, und es hat Auswirkungen darauf, wie ich das Alte Testament oder wie ich die ganze Bibel lese. Deswegen denke ich, es ist ein sehr bedeutsames und wichtiges Thema. Ich möchte das Thema heute nicht allumfassend beschäftigen, sondern möchte einen Aspekt davon rausnehmen. Ein Thema, das auch in letzter Zeit immer wieder in der Gemeinde angesprochen wurde, am Rand, und ich möchte mich heute explizit mit diesem Thema beschäftigen. Und zwar geht es um die Frage des tausendjährigen Reiches. Lehrt die Bibel ein zukünftiges tausendjähriges Reich oder lehrt die Bibel, dass wir heute, jetzt wie wir sind, schon in diesem tausendjährigen Reich leben? Willi hat in den Sonntagspredigten immer wieder schon dieses Thema angesprochen. Wer ein Ohr dafür hat, der hat rausgehört, was er damit sagen möchte. Ich möchte heute ganz konkret dieses Thema beschäftigen und die Frage stellen, wird es ein zukünftiges tausendjähriges Reich geben oder aber leben wir schon in diesem tausendjährigen Reich? Ich habe angedeutet, dass es Auswirkungen hat auf unser Leben, Auswirkungen darauf, wie wir die Schrift lesen, und Auswirkungen darauf hat, was der Herr Jesus am Kreuz erwirkt hat. Hat der Herr Jesus die Erlösung, das verheißene Heil, das im Alten Testament verheißen war, hat er es schon gebracht oder sind wir nur einen Schritt näher gekommen? Ist das allumfassende Heil, diese große Ewigkeit, die der Herr Jesus am Kreuz verwirkt hat, ist die tatsächlich heute schon Realität oder sind wir nur einen Schritt weiter darauf zugegangen? Genau, ich möchte heute eine Art und Weise, wie man argumentieren kann, möchte ich anreißen, möchte ich mit euch durchgehen. Es gibt noch weit mehr Argumentationen, aber die sollen, so der Herr möchte, zu einer späteren Zeit kommen, dass dann dieses sogenannte tausendjährige Reich kommt, habt ihr bestimmt schon gehört, und dann wird es ein großes Gericht geben und dann kommt die Ewigkeit. Das ist eine Sicht, und die zweite Sicht, das ist das, was hier in der Gemeinde geglaubt wird, was auch die Bibel lehrt, das ist meine These für heute Abend, das ist der sogenannte Amillennialismus, wo das Millennium, also das tausendjährige Reich, zwischen dem ersten und zweiten Kommen Jesus ist. Dann kommt Jesus wieder, dann gibt es einen großen Knall, ich habe es versucht, mir diese Explosion darzustellen, das ist das Gericht, und dann fängt die Ewigkeit an. Und entscheidend zwischen diesen zwei Methoden, das Millennium zu beschreiben, ist unter anderem, dass es zwei oder drei Zeitalter gibt. Ich habe es hier als Äon beschrieben. Äon ist der griechische Begriff, einfach ist kürzer, passt besser auf die PowerPoint, dann habe ich mich dafür entschieden. Die einen lernen, es gibt zwei Zeitalter, zwei Weltzeiten, und die anderen lernen, es gibt sieben. Ich habe auf dieser Folie hier, habe ich mal drei Stück eingeblendet, die anderen sind dann vor dem ersten Kommen. Die beschäftigen uns heute nicht so. Und die Frage, die wir heute stellen wollen, lehrt die Bibel viele Zeitalter, unter anderem das Millennium, erstmal das tausendjährige Reich als extra Zeitalter, oder aber lehrt die Bibel zwei große Zeitalter? Ich werde euch versuchen zu zeigen, dass genau diese Folie, die ich euch hier gerade zeige, dass das ist, was die Bibel lehrt. Und dazu möchte ich mit euch einen ersten Text aufschlagen, und zwar in Matthäus 12. Das ist die Passage, wo es Jesus um die Sünde gegen den Heiligen Geist spricht. Es gibt diese Sünde, die nicht vergeben werden kann. Ich denke, eine Sünde, die allgemein bekannt ist, die auch schon besprochen wurde hier in der Gemeinde. Und Jesus gibt darüber Auskunft, wie diese Sünde denn vergeben werden kann oder eben auch nicht. Ich lese Matthäus 12, den Vers 32. Und wer ein Wort redet gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber gegen den Heiligen Geist redet, dem wird nicht vergeben werden, weder in dieser Weltzeit noch in der zukünftigen Weltzeit. Und hier spricht Jesus eben von diesen zwei Zeitaltern, die ich gerade angedeutet habe. Jesus sagt, die Vergebung gegen, also von dieser speziellen Sünde, die Vergebung geschieht nicht in dieser Weltzeit und nicht in der zukünftigen. Und Weltzeit ist genau dieses Wort Aeon im Griechischen, das ich gerade auf der Folie eingeblendet hatte. Genau, was ist denn ein Aeon oder was ist eine Weltzeit? Diese Begriffe sind sehr synonym und sehr gleichbedeutend. Ich habe mal Wörterbücher dafür befragt. Unter anderem wird das Wort Aeon in der Bibel zu 80% für Ewigkeit verwendet. Das meint einfach die Ewigkeit, entweder in der Vergangenheit, dass Jesus seit Ewigkeit existiert, oder eben in der Zukunft, dass wir in Ewigkeit bei Jesus sein werden. Das ist aber eine Bedeutung, die uns heute nicht beschäftigen wird. Die anderen Verwendungen hat dieses Wort eben die Bedeutung Weltzeit oder Aeon oder Zeitalter. Ich glaube, die Elberfelder hat Weltzeit, die Schlacht hat auch Weltzeit. Und da schreiben die Wörterbücher, das ist so lange, wie eine Welt lebt. Also quasi nicht die Lebzeit von Naomi, sondern die Lebzeit von dieser ganzen Schöpfung. Das ist, so ein Aeon. Oder ein anderes Wörterbuch, der Ablauf des Weltgeschehens oder der Weltgeschichte. Das meint von Genesis 1, von der Schöpfung an, bis dahin, wo diese Welt vernichtet werden wird. Das meint der Begriff Aeon in dieser Hinsicht oder eben Weltzeit. Genau, und wie wir gesehen haben, der Herr Jesus in Matthäus 12 lehrt, es gibt ein gegenwärtiges Zeitalter, in dem wir jetzt leben, und es gibt ein zukünftiges Zeitalter. Das beschreibt er hier nicht genau, aber er geht von diesen zweien aus. Wichtig zu merken hier ist, Jesus spricht von einem zukünftigen und nicht von mehreren. Das ist schon mal der erste Anhaltspunkt zu sagen, es kann kein zukünftiges tausendjähriges Reich geben, weil dieses zukünftige tausendjährige Reich auch das zukünftige tausendjährige Reich wird auch als eine solche Weltzeit beschrieben. Der Jesus aber spricht hier nur von einer Weltzeit in der Zukunft. Ich möchte euch das belegen, dass Jesus genau nämlich das meint, indem wir den Paralleltext davon lesen, in Markus 3, Vers 29, ist genau die gleiche Begebenheit, aber eben im anderen Evangelium. Und wir werden sehen, wenn wir den Text gleich lesen, dass Markus dort schreibt, nicht vom zukünftigen Zeitalter schreibt, sondern dass Markus von der Ewigkeit schreibt. Und das erklärt uns, was dieses zukünftige Zeitalter ist. Ich lese ab Vers 28, Markus 3, ab Vers 28. Wahrlich, ich sage euch, alle Sünden sollen den Menschenkinder vergeben werden, auch die Lästerung, womit sie lästern. Wer aber gegen den Heiligen Geist lästert, der hat in Ewigkeit keine Vergebung, sondern er ist in einem ewigen Gericht verfallen. Also wir sehen, der Kontext, die Lästerung gegen den Heiligen Geist, der gleiche Kontext. Und jetzt aber sagt Jesus hier in diesem Text nicht in dieser Zeit und in der zukünftigen, sondern er spricht einfach nur von der Ewigkeit. Er fasst diese zwei Weltzeiten zusammen als die Ewigkeit. Also diese zwei Weltzeiten, die wir an der Folie haben oder die wir in Matthäus 13 lesen, meinen diese ganze Schöpfung, das Allumfassende von Genesis 1, also 1. Mose 1 bis Offenbarung 22. Das Ganze umfassen diese zwei Zeit. Millennium, also das tausendjährige Reich, als eine zukünftige Zeit, als eine zukünftige Weltzeit nach der Wiederkunft, die dann quasi zwischen den Zweien, die ich hier beschrieben hatte, die hier das Wort Gottes nennt, eingefügt werden müsste. Aber davon ist in der Schrift nicht die Rede. Davon ist in der Schrift nicht die Rede. Im Grunde ist das mein ganzes Argument, das ich heute Abend mit euch machen möchte. Wir werden verschiedene Kreise drehen und dieses eine Argument, ich werde immer wieder darauf zurückkommen, dieses eine Argument immer weiter vertiefen und verfestigen und auf das Fundament der Schrift stellen. Und gleichzeitig, dass es nicht nur die Frage nach den Äonen geht, möchte ich am Schluss noch uns in eine seelsorgerliche Anwendung nehmen, weil dieses zwei Weltzeiten haben auch einen ganz realen, praktischen Bedeutung für unser Leben, wie ich es am Anfang schon angedeutet habe. Es gibt eine einzige Stelle im Neuen Testament und in der Bibel, die von zwei zukünftigen Äonen spricht. Das ist Epheser 2, Vers 7. Wir werden es jetzt nicht lesen. Das ist die einzige Stelle, die dieses Wort Äon im Plural hat, also in der Mehrzahl, und sie in die Zukunft schiebt. Wie gehen wir jetzt mit dieser Stelle um, obwohl wir doch gerade gesehen haben, es gibt nur ein zukünftiges Äon und dieses zukünftige wird schon die Ewigkeit sein? Die Antwort darauf ist relativ simpel, und zwar, das Griechische kennt kein Wort für Ewigkeit, kein Wort, wie wir im Deutschen Ewigkeit haben, aber es muss es trotzdem irgendwie ausdrücken. Und deswegen gebraucht es immer wieder diesen Begriff Äon in der Pluralform, also in der Mehrzahlform, um die Ewigkeit auszudrücken. Das sehen wir unter anderem in 1. Korinther 2, Vers 6, wo Paulus sagt, das Evangelium war verborgen in den vergangenen Zeitaltern oder in den vergangenen Ewigkeiten. Und was er damit meint, ist, seit es diese Welt gibt, vorher hat Gott schon das Evangelium verborgen, hat vorher schon seinen Ratschluss gefasst. Und so meint auch in Epheser 2, Vers 7 das Wort in der Pluralform einfach die Ewigkeit. Dort steht geschrieben, dass Gott den Reichtum seiner Herrlichkeit an uns offenbaren möchte, eben in der Ewigkeit. Und das ist auch, wie die meisten Kommentatoren dieses Wort auslegen und wie sie es verstehen. Es gibt sogar die NGÜ, eine deutsche Übersetzung, die das sogar direkt so in den Text einbaut. Auch andere Bibeln, die einfach von der Ewigkeit dann sprechen. Genau. Lasst uns das, was wir bisher erarbeitet haben, vertiefen, indem dass wir diese zwei Zeitalter uns anschauen und sie füttern, und zwar mit Inhalt füttern und uns anschauen, was macht diese Zeitalter aus. Es gibt Aussagen vom Herrn Jesus vor allem, wo er kurz zusammenfasst, wie das Leben in diesen einzelnen Zeitaltern ist. Überraschung, im gegenwärtigen Zeitalter, das ist für uns nicht arg unbekannt. Das kennen wir alle, weil in dieser Zeit leben wir. Und da möchte ich mit euch zusammen ein paar Stellen aufschlagen. Und zwar in Markus 4 möchte ich mit euch lesen, die Verse 18 und die Verse 19. Immer die Verse, die wir jetzt untersuchen, werden wir immer dahingehend untersuchen, was sagen sie in Bezug auf diese Weltzeiten, in Bezug auf diese Äonen. Und jetzt auf das Gegenwärtige. Also Markus 4, Vers 18, da geht es um das Gleichnis vom vierfachen Ackerboten, dass das Wort ausgestreut wird und manches fällt auf den schlechten Boden, manches fällt eben unter die Dornen. Und da sagt Jesus Folgendes: Und die, bei denen unter die Dornen gesät wurde, also das Wort Gottes, das sind solche, die das Wort hören, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums und die Begierde nach anderen Dingen dringen ein und ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Also Jesus sagt, es gibt Menschen, die hören das Wort Gottes und dann gibt es aber bestimmte Eigenschaften von dieser Welt, die das Wort Gottes ersticken. Und diese Eigenschaften beschreibt er unter anderem als Sorgen, kennen wir aus dem Alltag, oder? Als Betrug und Reichtum, als Begierde und solche Aspekte. Also Aspekte, die uns nicht unbekannt sind. Manche davon sind sündig, andere sind ein Ausdruck eines schwachen Glaubens. Genau. Weiter beschreibt Jesus in Matthäus 10 auch diese Weltzeit, und zwar in Vers 29 und in Vers 30. Hier geht es um die Nachfolge. Petrus sagt, wir haben alles für dich verlassen, Jesus, was wird uns dafür zuteil? Und in Vers 29, Jesus aber antwortete und sprach, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwester oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt, jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung und in der zukünftigen das ewige Leben. Also der Herr Jesus sagt, Charakteristika für diese Weltzeit ist, dass die Gläubigen empfangen Häuser, Familien, Äcker, vielleicht zusammenfassen als Arbeitsplätze. Das sind Bestandteile von dieser Welt. Wieder keine große Überraschung, in dieser Welt leben wir. Und hier merken wir sogar, dass diese Aspekte vor dem Sündenfall waren, weil Kinder, seid fruchtbar und mehret euch, steht vor dem Sündenfall. Äcker, bebaut die Erde, macht sie euch untertan, ist vor dem Sündenfall und so weiter. Ah, genau, in anderen Stellen werden noch Frauen erwähnt, das ist das Heiraten, Frauen und Männer ist das Heiraten. Auch alles Aspekte, die schon vor dem Sündenfall eingesetzt haben, aber die bis heute gültig sind und die unsere Welt ausmachen. In 1. Korinther, Kapitel 1, ich werde es nicht lesen, die Stelle, sagt Paulus, es gibt einen Kampf zwischen dem Evangelium und der jetzigen Weltzeit, nämlich die Schlauheit und die Intelligenz, die Redeweisheit dieser Welt widerspricht dem Evangelium so, dass die Menschen, heute würden wir sagen die Professoren, die Doktoren, die Lehrer, dass diese Menschen das Evangelium nicht erkennen. Wir lernen daraus, es ist auch ein Aspekt dieser Weltzeit, Intelligenz zu haben. Es ist auch ein Aspekt dieser Weltzeit, weise zu sein, gelehrt zu sein. Muss nicht unbedingt schlecht sein, kann aber durchaus schlecht sein und so ist da in Korinther erwähnt. Weiter ein paar Verse danach spricht er davon, dass es Herrscher gibt dieser Weltzeit. Es gibt große Politiker, Paulus hat vielleicht an Könige gedacht, an Fürsten, an Kaiser. Die gibt es in dieser Weltzeit und die herrschen und die unterdrücken das Volk. Aber er sagt auch, die sind vergänglich. Die Herrscher dieser Weltzeit sind vergänglich. Auch das nichts Neues, was wir hier lesen. Ein Summarium, und das ist die letzte Stelle, die ich dazu lesen möchte, finden wir in Galater, in Kapitel 1, im Vers 4. Können wir die PowerPoint nochmal einblenden? Genau, ich habe es euch hier zusammengefasst. Und wir kommen jetzt zu diesem letzten Punkt, dass diese Weltzeit böse ist. Galater Kapitel 1, Vers 4. Da geht es um den Herrn Jesus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausrette aus dem gegenwärtigen bösen Weltlauf oder aus der gegenwärtigen bösen Weltzeit. Daraus hat uns der Herr Jesus errettet. Diese Zeit, also in der wir leben, sagt Paulus, ist eine böse Zeit. Eine böse Zeit, die eben dadurch charakterisiert wird, wie wir es gerade angeschaut haben. Das ist, so können wir zusammenfassen, das ist die Eigenschaft von der Welt, in der wir leben. Das heißt nicht, dass alles immer nur böse ist. Das werden wir nachher sehen, warum es nicht so ist. Aber grundsätzlich mal wird die Welt hier so beschrieben. Ganz anders dagegen ist die zukünftige Zeit. Wer gedacht hat, jetzt Ruben, es ist langsam gut, hier diese böse Zeit zu beschildern, der darf sich jetzt freuen. Wir schauen uns einige Aspekte der zukünftigen Zeit an. Und zwar, die Stelle haben wir gerade schon gelesen aus Markus 10, ihr braucht es nicht nochmal aufschlagen. Da beschreibt Jesus eben die Äcker, die Häuser und die Kinder und die Angehörige, die man bekommt in dieser Zeit. Und dann im Nachsatz, in der zukünftigen Zeit aber das ewige Leben. Das ewige Leben ist ein Aspekt der zukünftigen Zeit. Das heißt, diese Weltzeit ist nicht vergänglich, sondern diese Weltzeit ist ewig. Ein weiterer Text, der das gut zusammenfasst und der gute Aussagen darüber macht, finden wir in Lukas 20. Den möchte ich mit euch lesen. Und zwar Lukas 20, ab Vers 34. Da geht es um die Frage nach der Auferstehung. Die Sadduzäer kommen zu Jesus und sagen, es gibt keine Auferstehung. Dann erzählen sie, also die sagen das und dann erzählen sie diese Geschichte, diese fiktive Geschichte, die eine Frau, wo 7 Männer hat und welche hat sie dann in der Auferstehung und wollen damit Jesus überführen. Und wir kennen die Antwort von Jesus, dass sie nicht heiraten werden. Und in diesem Zusammenhang gibt Jesus sehr, sehr interessante Aussagen. Und zwar in Vers 34 sagt er, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, die Kinder dieser Zeit heiraten und lassen sich heiraten. Also nochmal Aspekte von dieser Zeit. Aber weiter, diejenigen aber, die gewürdigt werden, jene Zeit oder jene Weltzeit zu erlangen und die Auferstehung aus den Toten, die werden weder heiraten noch sich heiraten lassen, denn sie können nicht mehr sterben. Also, was lernen wir? Die zukünftige Weltzeit, es wird keine Hochzeit mehr geben. Die Hochzeit des Lammes, ja, aber Mann und Frau werden nicht mehr heiraten. Aber noch anderes lernen wir. Die zukünftige Weltzeit ist die Zeit der Auferstehung. Auferstehung heißt die Zeit, wo Menschen, wo Gläubige neue Leiber bekommen, Herrlichkeitsleiber. Christusähnlichkeit ist dort bis ins größte Maß ausgeprägt. Da wird es kein Leid mehr geben, kein Geschrei, so sagt die Offenbarung. Das ist die Perspektive, auf die wir hinwarten. Das ist die Ewigkeit, die Vollendung, der Himmel, je nachdem, wie ihr dazu sagen wollt. Und weiter sagt er, die Auferstehung aus den Toten und dann, sie werden nicht mehr sterben oder sogar, sie können nicht mehr sterben. Das heißt, in der zukünftigen Weltzeit wird es keinen Tod mehr geben. Der Sieg über den Tod wird da dann schon Vergangenheit sein. Gott wird den Tod besiegen. Und kein Mensch wird mehr sterben. Und das Spannende daran ist, wer ist der letzte Feind? Wer ist der letzte Feind, der besiegt wird? Der Tod. Der letzte Feind, der besiegt wird, ist der Tod. 1. Korinther 15. Was bedeutet das, wenn in der zukünftigen Weltzeit es keinen Tod mehr geben wird? In der zukünftigen Weltzeit wird der Teufel, die Sünde und der Tod alle besiegt werden. Sie werden alle auf ewig vernichtet werden, werden alle in der Hölle oder im Feuersee sein, je nachdem, wie wir es so sagen wollen. Und jetzt kommen wir zurück zu unserer Millenniumsfrage. Wie aber kann es sein, wenn Menschen sagen, im nächsten Zeitalter wird der Teufel für 1000 Jahre gebunden sein und danach nochmal auferstehen und die Menschheit verführen? Wenn wir doch gesehen haben, in der zukünftigen Weltzeit wird er für auf ewig vernichtet sein. Wie kann das sein? Das ist eine Frage, die nicht zu beantworten ist. Und was dieser Text auch noch sagt, ist, wenn wir Vers 35 nochmal anschauen, diejenigen aber, die gewürdigt werden, jene Weltzeit zu erlangen, das sind die, die aus der Auferstehung kommen. Jesus sagt in dieser Aussage, es wird keine Menschen mehr geben, die vergängliche Körper haben. Das aber wiederum ist auch eine Annahme von den sogenannten Dispensationalisten, die sagen, im tausendjährigen Reich wird es Menschen geben, die auferstanden sind, Gläubige, und Menschen, die nicht auferstanden werden. Das geht nicht zusammen. Jesus sagt, dort werden nur auferstandene Menschen sein. Es wird dort keine andere mehr geben, auch weil der Tod besiegt sein wird. Auch die Mucke wird da nicht mehr stören. Aber die wird wahrscheinlich auch dabei sein. Mein Argument, habe ich gesagt, ist heute immer das gleiche. Die zukünftige Weltzeit wird die Vollendung, wird die neue Schöpfung sein oder wird die Ewigkeit sein. Das ist das, worauf wir uns freuen dürfen. Das ist das, was mit der Wiederkunft Jesu kommen wird. Und die Frage, die ich immer wieder stellen wird, wo findet ein zukünftiges tausendjähriges Reich da noch Platz? Wer sagt, es ist nicht in dieser Zeit? Wie kann es in der nächsten Zeit sein? Das funktioniert nicht. Und dazwischen reinquetschen, da haben wir gesehen, da gibt es nichts. Da gibt es keine Zeit zwischendrin. Deswegen das Argument, das Millennium ist in dieser Zeit. Das tausendjährige Reich findet in dieser Zeit statt. Um dieses Argument noch ein weiteres Mal zu vertiefen, möchte ich diese zwei Zeitalter, die wir hier nebeneinander hingestellt haben, möchte ich in Verbindung zueinander bringen. Ich möchte die Frage stellen, wie beziehen sich diese zwei Zeitalter aufeinander? Ich kann es sagen, das, was dort dargestellt ist, ist auf jeden Fall falsch. Sie haben keine Lücke zwischendrin, wenn man diese Kreise mal als Zeiten betrachtet. Das ist nur als Veranschaulichung. Ich möchte die Frage stellen, wie stehen diese zwei im Verhältnis zueinander? Und dazu die nächste Frage, wie endet dieses Zeitalter? Und hier haben wir gewisse Bezüge zu der Predigt von Sonntag. Ich werde manches nur ansprechen, wir werden auch manche gleiche Stellen nochmal unter einem gewissen anderen Aspekt anschauen. Wir wollen uns die Frage stellen, wie wird dieses Zeitalter enden? Und dazu möchte ich einen Text lesen aus Hebräer 9, Vers 26. Es geht hier im Zusammenhang um das Opfer Jesu, dass er nun ein einziges Opfer gebracht hat, dass er nicht immer wieder sich neu opfern lassen musste. Und da schreibt der Hebräerschreiber eben für sein einmaliges Opfer den Vers 26. Denn sonst hätte er ja oftmals leiden müssen von Grundlegung der Welt an, was Jesus nicht getan hat. Nun aber ist er einmal offenbar geworden in der Vollendung oder in der Endung der Weltzeiten zur Aufhebung der Sünde durch das Opfer seiner selbst. Der Hebräerschreiber sagt uns, Jesus Christus ist offenbar geworden, das heißt, er ist Mensch geworden, in der Vollendung der Weltzeiten. Was heißt es? Ist diese Weltzeit, hat diese geendet mit dem Kommen Jesu? Wir leben noch alle darin. Das kann es nicht sein, oder? Der Text sagt auch nicht, dass Jesus am Ende der Weltzeiten offenbar wurde, sondern dass Jesus in der Vollendung der Weltzeiten offenbar geworden ist. Schalten wir um auf die PowerPoint. Ich habe es versucht, euch hier darzustellen. Das erste Kommen Jesu. Seine Menschwerdung ist der Anfang vom Ende dieser Zeit. Paulus spricht dann gleichbedeutend in 1. Korinther 10, Vers 11, dass die Gemeinde immer noch im Ende dieser Weltzeit lebt. In der Vollendung dieser Weltzeit leben wir immer noch. Wie können wir das gut darstellen? Stellt euch vor, es steht ein Auto an einem Hang, der so leicht abschüssig ist. Und irgendwann hat dieser Hang eine Klippe und geht, weiß ich nicht, 100 Meter oder vielleicht auch nur 50 Meter steil runter, senkrecht runter. Und dieses Auto ist unsere Schöpfung. Der Hang hat sich geneigt mit dem Sündenfall. Und seit Jesus gekommen ist, hat er die Handbremse von diesem Auto gelöst. Und was tut das Auto? Das Auto ist noch nicht kaputt. Es rollt. Es rollt jetzt seit 2000 Jahren auf diese Klippe zu. Das Resultat ist klar, es ist unaufhaltsam, das Auto wird irgendwann abstürzen. Aber das Ende ist schon eingeläutet, das Ende hat schon angefangen. In dieser Schöpfung sehen wir das durch Naturkatastrophen, sehen wir das dadurch, dass Tsunamis, Pest, Corona gehört dazu, sehen wir das durch Naturkatastrophen, durch Kriege und so weiter. Dadurch sehen wir, dass diese Schöpfung, diese Welt geht auf das Ende zu. Diese Welt wird nicht besser werden. Klimaerwärmung, diese Welt wird nicht besser werden. Oder wieder im Bild, die Handbremse von dem Auto ist gelöst und das Auto ist in Bewegung und es rollt und es rollt. Und es wird der Moment kommen, wo dieses Auto über die Klippe fährt. Vorher war es noch gut, man hätte noch reinsitzen können. Wer ein Bild davon macht, hätte es vielleicht im Internet noch verkaufen können. Blöd, wer so ein Auto kauft. Aber es gibt den Moment, wo das zu spät ist und dann ist das Auto einfach zerstört. Und so wird diese Welt sein. So wird diese Welt auf ihr Ende zu, so geht diese Welt auf ihr Ende zu und wird zerstört werden. Weil wir das am Sonntag hatten, die Zerstörung dieser Welt, oder am Sonntag, zwei Sonntage vorher, werde ich darauf nicht so tief eingehen. Da haben wir, ich erwähne es kurz, da haben wir uns angeschaut, dass Jesus, wenn er wiederkommt, diese Erde zerstören wird, dass die Sterne auf die Himmel, auf die Erde fallen werden, dass die Erde im Brand aufgelöst werden wird. Diese Aspekte, ich denke, ihr erinnert euch daran, sonst könnt ihr die ja noch nachhören. Und dieses Ereignis wird das Ende der Weltzeiten sein. Ich möchte dazu einen Text lesen aus Matthäus 13. Und eben das ist ein Text, den wir auch am Sonntag schon angeschaut haben. Ich möchte diesen Text lesen und ihn nochmal eben unter unserem Aspekt untersuchen und fragen, was sagt dieser Text. Am Sonntag haben wir gesehen, dass am Ende die Entrückung sein wird, dass dann Jesus die Gläubigen von der Erde wegnehmen wird. Dieser Text sagt aber noch mehr und das wollen wir uns anschauen. Es geht hier in diesem Text um die Deutung dieses Gleichnisses vom Unkraut und von den guten Gewächsen, die zusammen auf dem Acker aufwachsen und die einfragen, sollen wir das Unkraut ausreißen? Und Jesus sagt, nein, lass wachsen, das ist okay. Und am Ende wird die Ernte sein. Und da möchte ich ab Vers 37 lesen. Matthäus 13, ab Vers 37. Und er antwortete und sprach zu ihnen, der den guten Samen sät, das ist der Sohn des Menschen. Der Acker ist die Welt. Oder wir könnten sagen, das ist unsere Weltzeit. Der gute Same sind die Kinder des Reichs, das Unkraut aber sind die Kinder des Bösen. Der Feind, der sät, ist der Teufel. Und jetzt, die Ernte ist das Ende der Weltzeit, die Schnitter aber sind die Engel. Jetzt spricht Jesus nicht mehr von der Vollendung der Weltzeit, als von einem Prozess, wie wir es in Hebräer gelesen haben, sondern jetzt spricht Jesus von dem Ende, von dem letzten Punkt. Das ist jetzt die Kante der Klippe, wenn das Auto rüberstürzt. Das ist jetzt dieser Punkt. Und das erklärt er jetzt ausführlich in den Versen 40 bis 43. Gleich wie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es am Ende dieser Weltzeit sein. Also es betont nochmal, es handelt sich wirklich um diese Weltzeit. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben aus seinem Reich versammeln und sie werden sie in den Feuerofen werfen, dort wird es heulen und Zähneknirschen sein. Darf ich euch fragen, wann werden Menschen die Hölle geworfen werden? Wann werden Menschen die Hölle geworfen werden? In Offenbarung ist es in Kapitel 20, die Verse 11 bis 15. Und die Menschen, die jetzt ein zukünftiges tausendjähriges Reich annehmen, die sagen ja, davor ist ja das Millennium, weil der Text zum tausendjährigen Reich ist Kapitel 20, Verse 1 bis 6. Und es ist ja offensichtlich davor, weil Verse 1 bis 6 ist vor 11 bis 15. Philipp hat jetzt mit Mathe studieren angefangen, das kriegst du hin, oder? 1 bis 6 ist vor 11 bis 15. Und sie haben recht, es ist vor, diese Hölle, die hier beschrieben wird, die ist nach dem Millennium. Nur Jesus sagt eben in Vers 40, das Ende dieser Weltzeit und nicht das Ende von irgendeiner anderen Weltzeit, die kommen soll oder auch nicht. Das heißt, Jesus lehrt hier in diesem Text, dass am Ende, wenn er wiederkommt, Menschen in den Feuerofen oder in die Hölle geworfen werden. All die Ungläubigen werden diesen Ausgang haben von dieser Welt. Und das widerspricht eben, so geht das Argument, das widerspricht dem Dispensationalismus, die sagen, die Hölle wird erst nach dem tausendjährigen Reich sein, nachdem der Satan nochmal losgelassen wurde. Aber nicht nur das, sondern Vers 43 sagt, dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Jesus sagt dann, eben dann, wenn die Ungerechten in die Hölle kommen, dann werden die anderen, die Gerechten, werden leuchten. In welchem Reich werden sie leuchten? Was sagt der Bibeltext? Im Reich des Vaters. Nicht im Reich des Herrn Jesus. Nicht in einem Reich, das er auf der Erde aufrichten wird, sondern im Reich des Vaters wird es sein. Und der Herr Jesus, so sagt es 1. Korinther 15, wird ganz am Ende, das wird das Letzte sein, er wird das Reich, sein Reich dem Vater übergeben. Das heißt, wir sehen, das zweite Kommen Jesu vollendet diese Weltzeit, wird diese Weltzeit vernichten und wird diese Erde vernichten, das haben wir uns an anderer Stelle angeschaut, und eben wird die einen in die Hölle schmeißen und wird die anderen in das ewige Leben hineinnehmen, dass sie dort leuchten können. Das ist die eine Weltzeit, das ist die Weltzeit, in der wir leben. Wir leben jetzt, wenn wir diese Grafik anschauen, zwischen dem blauen und dem roten Strich, irgendwo da. Natürlich hoffentlich nah beim roten, möglichst weit weg von dem blauen, wer weiß. Aber wir leben da zwischendrin. Ich habe mir den zweiten Kreis noch mal nur provisorisch eingekreist, weil den wir noch nicht genauer angeschaut haben. Das wollen wir aber jetzt tun. Wie datieren wir dieses zweite Zeitalter? Wie datieren wir das zweite Äon oder die Ewigkeit oder die Vollendung, wie wir vorher dazu gesagt haben? Ist dieses Bild richtig? Wird die Ewigkeit dann anfangen, wenn Jesus kommt? Ja, die Grafik ist richtig, weil wir gesehen haben, das zweite Zeitalter ist die Ewigkeit und die Ewigkeit wird anfangen, wenn Jesus wiederkommt. Allerdings ist es nicht ganz richtig. Es ist richtig, ja, und es ist doch nicht ganz richtig. Geht mal mit mir nochmal in den Hebräerbrief in Kapitel 6. Ich habe in der Vorbereitung gemerkt, ich streife heute ganz, ganz viele ganz kritische Themen. Ich streife heute die Thematik der Hölle, ich streife heute die unvergebbare Sünde und ich streife sie heute nochmal. Ich hoffe, ihr bleibt nicht da hängen, sondern ihr kommt mit und lasst euch auf den Weg mitnehmen. Wir streifen nochmal die unvergebbare Sünde. Ich lese ab Vers 4, mir kommt es nachher auf den Vers 5 an. Denn es ist unmöglich, die, welche einmal erleuchtet worden sind und die himmlische Gabe geschmeckt haben und Heiligen Geistes teilhaftig worden sind und die das gute Wort Gottes geschmeckt haben, dazu die Kräfte der zukünftigen Weltzeit und die dann abgefallen sind, wieder zur Buße zu erneuern. Das ist die Thematik, die wir jetzt nicht anschauen. Er spricht hier davon, dass es Menschen gibt, die Kräfte des zukünftigen Zeitalters geschmeckt haben. Darf ich euch fragen, wann wurde der Hebräerbrief geschrieben? Wird er 5 Tage nach der Wiederkunft geschrieben werden? Oder wird er irgendwann in der Ewigkeit geschrieben werden? Nein, der Hebräerbrief ist ungefähr 60 bis 80 nach Christus geschrieben worden. So genau kommt es nicht an. Er wurde auf jeden Fall schon geschrieben, sonst hätten wir ihn auch nicht. Wie kann es dann sein, dass Menschen die Kräfte des zukünftigen Zeitalters schon geschmeckt haben? So, das ist seine Aussage hier. Wie kann das sein? Lasst uns diese Kräfte ein bisschen konkreter machen. Ich denke, dann wird es deutlich und dann wird es auch für uns vorstellbar, was er damit meint. Nehme ich wieder mit. Genau, das erste Kommen, das wird meine Antwort sein auf die Frage, die ich gerade gestellt habe. Wie machen wir diese Kräfte konkreter? Ich möchte aus dem Leben vom Herrn Jesus ein paar Beispiele herausgreifen. Er geht auf den Berg und er macht 5000 Männer satt, plus Familie. Was teilt er dort aus? Er teilt dort von ganz wenig Brot, teilt er all diesen Brot aus. Was ist das? Wo kommt dieses Brot her? Ist es nicht eine solche Kraft des zukünftigen Zeitalters, das Jesus mitgebracht hat? Ist es nicht ein Wunder, das dort geschehen ist? Ist es nicht ein Vorgeschmack dafür, wie es in der Ewigkeit sein wird, dass keiner mehr hungern werden muss? Oder ein anderes Zeichen, das der Herr Jesus tut. Er ist auf einer Hochzeit in Kanaan, der Wein geht aus. Was tut der Herr Jesus? Der Herr Jesus macht Wasser zu Wein, das ist ein Schöpfungsakt. Ist das nicht Teil der neuen Schöpfung, die man schmecken konnte, die damals schmecken konnten und sagen konnten, wow, so einen guten Wein haben wir noch nie getrunken? Ist das nicht ein Bild dafür, wie, zumindest im Ansatz, wie herrlich und wie köstlich das zukünftige Zeitalter sein wird, wie köstlich die Ewigkeit sein wird? Nimmt Jesus nicht damals schon Teile aus dieser zukünftigen Weltzeit in unsere hinein und sagt, guckt mal, ich gebe euch mal einen Geschmack davor? Oder alle anderen Zeichen, Lahme stehen auf und gehen, Blinde werden sehend. Das Evangelium wird verkündigt und das Reich der Himmel ist da. Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe. Es reicht der himmlischen Grunde nichts anderes wie diese zukünftige Weltzeit. Ein synonymer Begriff, der eine andere Schwerpunktlegung hat, im Grunde ist es. Der Herr Jesus hat mit seinem ersten Kommen den Menschen damals das Reich der Himmel angeboten, hat ihnen die zukünftige Weltzeit angeboten, hat gesagt, ich gebe euch schon mal was. Vielleicht wie so ein Verkäufer oder so, der sagt, der unterwegs ist, Werbung macht und sagt, hey, wir haben, ich weiß es nicht, wir haben den super Kuchen bei uns in der Cafeteria, komm doch rein, guck, ich habe dir schon mal ein Kuchenstück, kannst schon mal probieren, wenn dir das schmeckt, dann komm doch rein. Im Grunde, das war der Herr Jesus. Er hat gesagt, hey, ich habe keinen Kuchen, sondern ich habe eine neue Welt, die gigantisch bombastisch, ich könnte euch nicht vorstellen, ich gebe euch schon mal einen Teil davon. Der Arme oder der Krüppel läuft plötzlich, der Blinde sieht plötzlich, all das wird Normalzustand in der neuen Weltzeit sein. Und der Herr Jesus hat eben ein kleines Stück Kuchen schon angeboten und hat uns schon mal zu schmecken gegeben. Das ist das, von was der Hebräerschreiber hier spricht. Er sagt, seit dem ersten Kommen Jesu können wir schon Anteil haben an der neuen Welt. Und die zweite Frage, ich denke, die ist jetzt nicht mehr schwierig. Wann wird die neue Welt allumfassend vollendet sein? Es ist keine Frage, dass diese neue Welt noch nicht allumfassend da ist. Geschwister in der Gemeinde sterben, andere tragen Brillen. Wer braucht Brillen? Hallo, könnt ihr schlecht sehen? Ist nichts mehr in der Ewigkeit. Wir müssen Zähne putzen, müssen wir in der Ewigkeit auch nicht mehr. Wir schlafen gerade hier von der Jugend, der Boden ist nicht so bequem, man hat morgens vielleicht Kreuzschmerzen. In der Ewigkeit wird es sowas nicht mehr geben. Das sind jetzt ganz einfache Beispiele, aber die klar machen, die Ewigkeit ist noch nicht da. Die Ewigkeit wird erst ganz da sein, wenn Jesus das zweite Mal wiederkommt. Ich erinnere nochmal an den Text aus Lukas 20, wir haben ihn vorher gelesen. Da ging es um die Auferstehung mit den Sadduzäern, das war diese Frage, wo Jesus sagt, in der zukünftigen Weltzeit wird die Auferstehung sein. Da werde ich einen neuen Leib bekommen, da muss ich nicht mehr auf dem Boden schlafen, muss ich keine Zähne mehr putzen, ihr müsst keine Brille mehr tragen, etc., etc. In der Auferstehung, wenn wir die neuen Leiber bekommen, wird all das, was hier noch mangelt, wird abgetan werden. Und wir werden nicht nur ein Stück Kuchen zu essen bekommen, sondern wir werden den ganzen Kuchen dann bekommen und viel mehr. Oder, ja, genau. Lasst uns nochmal auf unsere Ausgangsfrage zurückkommen und die Frage stellen nach einem zukünftigen tausendjährigen Reich. Ist ein zukünftiges tausendjähriges Reich bei diesen zwei Zeitaltern vorstellbar? Wie ist es möglich, dass es ein nächstes Zeitalter gibt, wo Menschen immer noch sterben sollen? Wie ist es möglich, dass es ein zukünftiges Zeitalter gibt, dass aber danach dann nochmal eine Vernichtung der Erde stattfinden soll, oder? Ihr merkt, die biblische Lehre von den zwei Zeitaltern widerspricht deutlich der Annahme, es gäbe ein zukünftiges tausendjähriges Reich. Was wir jetzt hier uns zusammen erarbeitet haben, ich vermute dieses Bild, ich mache es nochmal ein bisschen deutlicher, man kann es nicht lesen, ich habe es befürchtet. In der Mitte steht schon jetzt noch nicht, falls ich auf dem Bildschirm daheim anders. Vielleicht, oder ich vermute ziemlich sicher, einige von uns kennen dieses Bild, wenn nicht die meisten. Dieses Bild der zwei Zeitaltern, die sich überschneiden. Das ist alles, was wir uns heute erarbeitet haben. Ich habe mir in der Vorbereitung gedacht, wir haben den Petrusbrief angefangen, da steht zur Erinnerung, genau das machen wir jetzt, zur Erinnerung für all die, die das schon mal gehört haben, zur Fundierung, dass wir die Sachen auch auf den biblischen Grund stellen. Diese zwei Zeitalter, die sich überlappen, in der Zwischenzeit wir leben, das uns gut bekannt ist als eben dieses schon jetzt noch nicht, das ist das, was ihr nicht lesen könnt. Warum? Weil ihr eben noch in dieser Zeit lebt. Oder vielleicht, weil meine PowerPoint schlecht ist, weil ich noch in dieser Zeit lebe. Oder vielleicht, weil der Beamer schlecht ist, weil der noch von dieser Zeit ist. Ihr dürft es euch aussuchen, wahrscheinlich stimmt alles. Lasst uns einen Schritt weitergehen und uns die Anwendung von dieser Thematik haben. Wir haben tief und fest argumentiert, dass ein tausendjähriges Reich da keinen Platz drin hat, das in der Zukunft ist. Lasst uns jetzt noch fragen, was das bedeutet. Auch das sind Sachen, die sind für euch nicht neu, deswegen, weil ihr in dieser Zeit lebt, weil ihr in dieser Zwischenzeit lebt. Ein bedeutender Aspekt dieser Lehre ist, Jesus Christus ist der Dreh- und Angelpunkt der Welt. Er ist der Dreh- und Angelpunkt. Ich habe das erste Kommen, das zweite Kommen Jesu eingezeichnet. Das ist, wo sich alles entscheidet. Beim ersten Kommen hat die Ewigkeit angefangen, beim zweiten Kommen wird die Ewigkeit vollendet. Beim ersten Kommen hat diese Zeit angefangen aufzuhören und beim zweiten Kommen wird diese Zeit vollkommen abgeschafft werden. Jesus Christus ist das Zentrum dieser Lehre. Jesus Christus ist der Dreh- und Angelpunkt dieser Lehre. Kleiner Funfact, mit zwei Dreh- und Angelpunkten, die so nebendran gemacht sind, funktioniert es physikalisch nicht. Aber das ignorieren wir jetzt mal, weil wenn ich Sachen an zwei Punkten aufhänge, dann kann ich es nicht mehr drehen. Jesus Christus ist das Zentrum dieser Lehre. Sein erstes und sein zweites Kommen. Weiter wird uns auch dadurch deutlich, die Herrschaft Jesu Christi, die er jetzt schon hat. Dispensationalisten lehren, Jesus kam auf diese Erde, hat Israel sein Reich angeboten, sie haben es abgelehnt, weil sie nicht an ihn geglaubt haben, weil sie ihn gekreuzigt haben. Und dann hat Jesus die Heiden auf den Plan gerufen, uns, und deswegen dürfen wir als Heiden jetzt zum Glauben kommen. Aber er wird wiederkommen und er wird seinen Plan mit Israel vollenden. Wie viel besser ist nicht zu sagen, der Jesus kam auf diese Welt und er hat seinen Plan ausgeführt. Nämlich er hat Heiden wie Juden zum Heil geführt, beide gleichzeitig. Und das war sein Plan und das war das, was verheißen war. Der Herr Jesus hat nicht sein Vorhaben über den Bord schmeißen müssen und einen zweiten Weg einschlagen müssen, sondern der Herr Jesus Christus kam auf diese Welt und hat seinen Plan umgesetzt. Und hat somit Heiden wie Juden zum Heil geführt. Die Lehre von den zwei Zeitaltern gibt Jesus die Macht, die er sich wirklich erworben hat, gibt Jesus die Macht, die ihm zusteht, weil er eben Heiden wie Juden zum Heil führt und das sein Plan war. Weiter noch, die Lehre von den zwei Zeitaltern zwingt uns dazu, zu sagen, der Teufel ist jetzt gebunden. Matthäus 13, Vers 28 bestätigt das, der Teufel ist jetzt gebunden. Das ist ein großes Charakteristika vom tausendjährigen Reich. Der Teufel ist nicht mehr als ein Hund an der Leine, der nur das tut, was Jesus möchte. Vielleicht ist er schlecht erzogen, das interessiert Jesus nicht. Jesus hat den Teufel in der Hand und er ist sein Handlanger. Die Lehre von den zwei Zeitaltern macht den Herrn Jesus groß, indem sie seine Herrschaft groß beschreibt. Und ein großes Gewicht darauf legt, dass Jesus sagt, mir ist gegeben alle Macht im Himmel, altes Zeitalter, nein, im Himmel neues Zeitalter und auf Erden altes Zeitalter. In beiden Zeitaltern ist Jesus alle Macht gegeben. Die Lehre von den zwei Zeitaltern sagt uns, dass das ganze Heil, das im Alten Testament verheißen war, all die vielen, vielen Verheißungen, die im Alten Testament an Israel gegangen sind, dass die sich in Christus erfüllt haben und am Erfüllen sind. Es gibt nicht manche Verheißung, ja, die gilt uns und diese gilt uns nicht und die ist für die Zukunft und ja, die vielleicht irgendeinen anderen Zeitpunkt, sondern alle Verheißungen, die es gibt in Jesus Christus, ist sowohl das Ja als auch das Amen. Wer in Jesus Christus ist, hat Anteil an allen Verheißungen. Warum? Weil er in dieser neuen Zeit lebt, weil er in dieser neuen Zeit lebt. Das heißt aber auch, weil wir in der alten Zeit leben, dass noch nicht alles gut ist. Ich erinnere uns, wir tragen Brillen, wir putzen Zähne, wir werden krank und so weiter und so fort. Und wir werden sterben, wenn Jesus nicht vorher wiederkommt. Wir haben diese Spannung und so schreibt der Epheserbrief, Kapitel 1, Vers 3, alle geistlichen Segnungen in Christus, alle und jede Verheißung, die uns gilt, jede Verheißung, die es gibt, gilt uns so, genau. Wie gerade angesprochen, haben wir aber auch hier eine Erklärung für das Leid in dieser Welt, auch das Leid von Christen. Wir haben eine Erklärung, warum es Christen gibt, auch bei uns in der Gemeinde, die in tiefem Leid sind und gleichzeitig unendlich getröstet sind, die in tiefem Leid sind und gleichzeitig eine Hoffnung und eine Freude haben, die menschlich nicht vorstellbar ist. In der Gebetsstunde haben wir immer wieder die Berichte von den Geschwistern, die das bezeugen. Wir haben eine Erklärung dafür. Warum? Weil wir als Christen in beiden Zeiten leben, weil wir Christen auf dieser Erde leben, aber unser Bürgerrecht ist im Himmel, nicht auf dieser Erde. Wir haben hier, was ist nur eine Erklärung, für mich selber ist es auch ein Trost. Wir haben einen Trost, weil ich mein Leben verstehe, weil ich verstehe, warum ich am einen Tag so mit Sünde zu kämpfen habe, warum ich am anderen Tag einfach die Freude in Christus genießen darf. Warum ich, heute ging es mir nicht gut, warum ich schwach bin, warum mein Magen nicht gut ist. Ich weiß es. Ich kann das Leid und die Schwachheit einsortieren, weil auch mein Körper so ein Auto ist, das auf die Klippe zufährt. Und gleichzeitig weiß ich, ich aber gehöre zu Christus. Ich darf zu ihm gehören. Ich möchte euch ein paar Stellen nun nennen und die bei euch ins Gedächtnis rufen, die diese Zerrissenheit zwischen beiden Zeiten beschreibt. Zum einen die Sohnestellung. Ich lese euch aus dem ersten Johannesbrief, der sagt, Johannes, Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Wir, die wir zu Christus gehören, sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbart, was wir sein werden. Johannes hat es in einem Vers, wir sind es jetzt und noch nicht. Das ist das, was ihr nicht lesen könnt, schon jetzt und noch nicht. Wir wissen aber, dass wir ihm, also Jesus, gleichgestaltet sein werden, wenn er offenbar werden wird, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wenn Jesus kommt, dann ist dieses alte Zeitalter passé und das ist für Geschichte und alles Leid darf abgelegt werden. Geschwister, das ist unsere Hoffnung, die uns heute schon Freude geben darf. Die Rettung, Epheser 2, Vers 8 und 9. Ich denke, bekannte Verse, wo Paulus sagt, denn aus Gnade seid ihr rettet, durch den Glauben, dass nicht aus euch Gottes Gabe ist, aus, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Ihr seid gerettet, liebe Geschwister, wir sind gerettet. Wir haben Anteil an der zukünftigen Weltzeit. Und der Philipperbrief, der gleiche Paulus sagt, verwirkt eure Rettung in Furcht und Zittern. Verwirkt eure Rettung in Furcht und Zittern. Und es ist beides. Es ist beides, was richtig ist. Ich möchte mit einem Vers schließen, der diese Zerrissenheit, glaube ich, nochmal ganz besonders gut darstellt. Und zwar im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 49, wo Paulus deutlich macht, wir sind eigentlich nirgends wirklich. Wir sind hier, ja, wir sind in der Ewigkeit, ja, und doch stehen wir dazwischen. 1. Korinther 15, Vers 49. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir das Bild des Himmlischen tragen. Er sagt, wir haben Vergangenheit des Bildes Irdischen getragen. Ja, wir haben es abgelegt. Und dann sagt er aber nicht, und jetzt tragen wir das Himmlische, sondern wir werden es tragen. Wenn ich mir diesen Vers anschaue, dann habe ich was für die Vergangenheit und ich habe was für die Zukunft. Aber ich lebe in der Gegenwart. Ich lebe in der Gegenwart. Ich lebe dazwischen. In der Hoffnung, dass es bald kommen möchte, dass die Ewigkeit kommen möchte. Aber jetzt hier leben wir noch in beiden. Und haben beides, und was beides war. Ich denke, diese Lehre der zwei Zeitalter ist zum einen eine Theologie, die große Auswirkungen auf das Millennium hat. Das haben wir uns angeschaut. Die Lehre der zwei Zeitalter ist zugleich, aber auch zutiefst seelsorgerlich. Ist zutiefst ein Trost und eine Hoffnung, die wir haben dürfen, dass wir unser Leben verstehen können. Ich möchte nochmal die Aspekte zusammenfassen. Ich habe euch, ja, das können wir auch nicht lesen. Jetzt da steht das Millennium zwischendrin, das tausendjährige Reich. Das ist das tausendjährige Reich zwischen dem ersten und zweiten Kommen Jesu. Und ich möchte nochmal ganz kurz nur erwähnen, warum. Warum? Weil Jesus nur von zwei Zeitaltern spricht, von diesem und dem zukünftigen, und es kein drittes noch gibt. Deswegen, weil Jesus das zukünftige Zeitalter schon hat anfangen lassen und das andere aber in Zukunft noch beenden wird. Und dann eben dieses schon jetzt noch nicht, in dem wir leben. Das sind Aspekte und das sind Argumente für den sogenannten Amillennialismus, dass wir heute im tausendjährigen Reich leben und nicht auf eine Zukunft warten müssen. Genau. Ich hoffe, wir haben heute beides, Theologie und Seelsorge. Wir sehen, wie eng das zusammenhängt und wie gut es zusammengehört. Ich möchte beten zum Abschluss, möchte bitten, dass der Jesus das in unseren Herzen groß und fest macht. Amen.